Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Und heute geht es um das Thema Magic Maze, ein kooperatives, actionreiches Brettspiel. Und dazu steht uns Rede und Antwort der Sebastian Schneider aus Augsburg. Sebastian und ich, wir haben gerade so ein bisschen überlegt, wir haben uns in der Vorbereitung einer Manage Agile, und ich glaube, es muss im Jahr 2018 gewesen sein, Sebastian, dass wir uns kennengelernt haben. Und da ging es natürlich auch rund um Agile Games und den ganzen Agile Games Track mehrere Tage lang. Und ich glaube, da haben wir auch Magic Maze gespielt. Also erstmal herzlich willkommen, Sebastian. Ich habe zwei Eingangsfragen an dich. Nummer eins, wer bist du, was machst du? Und das zweite wäre, wie erklärst du Magic Maze jemandem, der noch gar keine Ahnung hat, was dieses Spiel so leisten kann?
Okay, hallo Julian. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wie du schon gesagt hast, Sebastian Schneider mein Name, komme aus Augsburg. Bin überwiegend eigentlich als agiler Coach in größeren Transformationen bei Unternehmen im Einsatz. Im Moment gerade sehr stark bei einem bekannten Automobilhersteller in München, aber auch sonst sehr stark im Automobilzulieferbereich. Und das sind ja mehr oder weniger so die Themen, die ich gerne so aus einer Coaching-Perspektive dort betrachte. Und da habe ich halt auch sehr, sehr viele Spiele, Simulationen, natürlich unter anderem auch deinen coolen Debriefing Cube, den ich für die eine oder andere Sache immer mal nutze, einfach zum Reflektieren, weil es doch so eine ganz gute Fragenstruktur an der Stelle gibt. Das soweit eigentlich zu mir. Ich glaube, das sollte reichen. Sonst auch mal gerne noch irgendwelche Nachfragen. Wie würde ich Magic Maze jemanden erklären? Das war deine zweite Frage, korrekt? Der noch keine Ahnung von dem Spiel
Richtig,
hat.
Genau. Nie gehört, nie gespielt, nie gesehen. Was passiert bei dieser Intervention? Was ist so dein Pitch, dein 30-Sekunden-Pitch für dieses Spiel?
Ja, das ist schon hart. Also ich würde sagen, wenn du total Lust hast, mit Kollegen mal ein Einkaufszentrum auszurauben und dabei deine komplette Projektwelt, die du tagtäglich hast, reflektieren möchtest und den Unterschied zwischen agil und sequenziellen Vorgehen kennenzulernen, dann würde ich sagen, Magic Maze ist absolut dein Game.
Wow, super. Naja, und jetzt haben wir ja ein paar Minuten Zeit, um so ein bisschen in die Magie quasi dieses Spiels einzutauchen. Sag mal, woher kommt eigentlich die Idee für, also dieses Spiel, ich werde das auch in den Shownotes verlinken, das ist ja quasi ein klassisches Brettspiel.
Ja.
Und du nutzt es allerdings, um ja Projektwissen, agiles Vorgehen und noch viel mehr sichtbar zu machen. Woher kommt eigentlich die Idee dazu?
Du, die Idee kam eigentlich, unser guter Freund, der Udo, hat das mal, glaube ich, irgendwo mit dabei gehabt. Und ich habe mir das dann auch so im ersten Moment mal angeguckt und dachte, naja, okay, irgendwie nicht so interessant. Habe dann immer bei den Leuten mal so über die Schulter geguckt. Und das finde ich ja auch so diesen sehr, sehr wertvollen Aspekt eigentlich so in dieser agilen Games-Community, dass man einfach so, einer bringt was mit, man guckt, findet man vielleicht so nicht ganz gut, aber dann adaptiert man es und probiert was anderes aus und immer wieder neue Ideen entstehen. Also 90% ist, glaube ich, eigentlich jedem klar und dann variiert man so ein bisschen. Und der Impuls kam tatsächlich, ich glaube, das war, meine ich, letztes Jahr 2009 oder 2008, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall von einer dieser Konferenzen, das habe ich dann gesehen, mal ein bisschen zugeschaut, gekauft und dann halt dementsprechend selber so rumprobiert, mit Teams ausprobiert, sogar mit der Familie ausprobiert, einfach mal zu gucken, was kann man mitmachen.
Ja, klasse. Und ich meinte, also irgendein Tweet oder ein Blogpost gesehen zu haben und so, dass der Udo das wiederum von dem Veit Richter gelernt hat. Also ich glaube, ich werde Veit einfach mal antwittern, wenn diese Folge live
ist. Auf jeden Fall.
Genau, können wir gucken, wo die Ursprünge sind. Jetzt gucken wir einfach mal, also was ist denn das Ziel dieses Spiels? Wenn du das mitbringst, zu welchen Themen setzt du das ein? Was willst du quasi erreichen mit dem Spiel?
Also zwei Sachen finde ich bei dem Magic Maze total super. Das eine ist es halt wirklich eigentlich fast ein klassisches Gesellschaftsspiel, ein Brettspiel. Also das ist schon mal total anschlussfähig, weil eigentlich jeder hat das mal irgendwie gespielt, findet das gut. Das zweite ist, was auch gut ist, dass es komplett mit den typischen Regeln bricht. Also normalerweise, wir kennen das, du würfelst, du machst irgendwas, du zahlst Geld ein, kaufst Straßen, Runde für Runde. Und Magic Maze hat eben genau das nicht, sondern jeder Spieler spielt eigentlich zur gleichen Zeit. Das ist praktisch ein Echtzeitspiel. Und man kann damit sehr schön, und das ist so auch mein Haupteinsatzzweck eigentlich, sehr schön so ein Stück weit prüfen oder ausprobieren, wie fühlt sich's eigentlich an? Wie muss ich handeln in einem komplexen Projektumfeld, wo ich eben nicht mehr sagen kann, Schritt 1, dann mache ich Schritt 2, dann mache ich Schritt 3, sondern irgendwie kann jeder alles so ein bisschen, aber jetzt müssen wir halt als Team agieren. Und das ist für mich so ein Thema, was sehr, sehr interessant ist.
Okay, ja, spannend, spannend. Und also bevor du das Spiel einsetzt oder einplanst, was musst du vorbereiten? Also natürlich das Spiel mit dabei haben, ja, aber gibt es noch weitere Dinge, die du vorbereitest, das Regelwerk oder ja, muss der Raum in irgendeiner speziellen Art und Weise vorbereitet sein?
Nee, also der Raum nicht so sehr. Du brauchst halt einen Tisch, auf den du es am besten ablegen kannst. Das ist so mal die Hauptvoraussetzung. Und dann kann man sich immer ganz gut überlegen, ich meine, das Spiel ist jetzt so ein Labyrinth, ne? Das ist so eine Geschichte über ein Einkaufszentrum und man kann das natürlich auf die Projektwelt adaptieren, dass man halt irgendwie sagt, okay, du weißt noch nicht, wo es lang geht, das symbolisiert dann halt die Plättchen. Dann kann man die Geschichte natürlich, also drin geht es halt um Barbaren und um Zwerg, das kann man natürlich dann auch zum Beispiel im Softwareprogrammierer, mit dem Tester ersetzen. Jeder hat so bestimmte Fähigkeiten, das kann man so ein Stück weit anpassen. Insofern, da überlege ich mir manchmal, wie ist die Situation bei den Teams? Und wie würde ich das einfach dann aufs Spiel übertragen? Aber sonst, wie du schon sagst, man muss das Spiel halt mitbringen. Und meistens könnte man das auch relativ einfach erstmal ohne Erklärung spielen und dann vielleicht im zweiten oder dritten Schritt nochmal versuchen, wenn man das so ein bisschen mehr auf die Teamsituation anpasst oder auf das Projektumfeld, da nochmal eine Geschichte zu erzählen. Also Geschichten kommen halt dann doch einfach ganz gut. Dann ist es noch ein bisschen mehr anschlussfähig für die Leute.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, das ist überhaupt wichtig, einfach die ganzen Spiele, die wir so nutzen, immer wieder zu überprüfen, sind die Metaphern schlüssig, wie kann man das leichter übertragen, ja, und gegebenenfalls einfach die Sprache anpassen, die Story da drumherum anpassen, und ich glaube, das ist ja dann ja ein wichtiger Teil von unserer Arbeit als Facilitatoren sozusagen. Ja. Okay, dann hast du das alles dabei, du hast das vorbereitet, ja, dann kommen wir mal zum Setup, also wie sind denn die Teilnehmenden also aufgeteilt? Du hast schon gesagt, jeder spielt gleichzeitig, wie läuft das dann ab? Wie werden die gruppiert? Oder mit wie vielen kann man das überhaupt spielen? Mit wie vielen Teilnehmern?
Ich glaube, jetzt muss ich lügen, ich glaube, 8 ist so das normale Maximum, was man eigentlich so in der Regel ganz gut spielt. Der nächste Vorteil ist, es ist halt tatsächlich von 3 Minuten bis maximal 15 Minuten, dann ist das Spiel rum. Also das ist so das Erste, was ich persönlich schon mal sehr, sehr schön finde, weil es ist sehr stark getimeboxed. Man hat halt auch so eine Uhr und da geht dann halt irgendwann nicht mehr. Das hat auch schon mal so einen gewissen netten Charakter. Also selbst die Kritiker, die manchmal sagen, oh, das dauert mir irgendwie zu lange, weißt du, nee, nach maximal, wenn du gut bist, nach maximal 15 Minuten zu Ende, wenn du nicht gut bist, dann durchaus früher. Dann brauchst du halt, wie gesagt, diesen Tisch. Setup ist sonst, dass man halt mehr oder weniger für die Leute auch die Regeln durchgeht. Also das bedeutet, jeder Spieler da drin bekommt einfach einen bestimmten Satz an Fähigkeiten, die man während des Spiels hat. Und Fähigkeiten bedeutet jetzt im Sinne von dem Spiel, also mancher kann zum Beispiel eine Rolltreppe benutzen, aber nicht jeder. Mancher kann neue Projekträume erkunden oder andere Täfelchen auf dem Spiel. Und wieder ein anderer kann alle Männchen nur nach Norden und nach Westen bewegen, aber nicht in die anderen Himmelsrichtungen. So, das ist erstmal, sind die Fähigkeiten, die jede Person hat, also jeder Mitspieler. Ja. Und dann hast
Ich habe da gerade mal eine Frage. Das heißt also, einige können nur nach Norden und nach Westen die Männchen bewegen und dann gibt's aber noch andere, die können dann hoffentlich nach Süden und nach Osten, ja?
Ganz genau. Also alle Fähigkeiten sind im Team dann nachher verteilt, also im Team der Mitspieler. Und du hast praktisch immer 4 Spielfiguren. Und wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel die Karte habe, ich darf nach Norden gehen und ich darf die Rolltreppe benutzen, dann darf ich das bei allen 4 Spielern tun. So, und zu jeder Zeit, wo es mir persönlich beliebt. Also wenn ich denke, hey cool, mit dem laufe ich jetzt nach Norden, kann ich das tun. Wer anders denkt, ist ja eigentlich blöd. Ich will woanders hin, der kann den dann jederzeit auch wieder woanders hinsetzen. Ja. Und was man da halt sagen muss, die Schwierigkeit dabei ist, du darfst nicht miteinander reden. Jedenfalls in dem normalen Spielzug nicht. Es gibt nachher noch so Ausnahmen. Aber du kannst dir vorstellen, da wird es nämlich dann genau knackig.
Okay, wow. Also verteilte, ist ja so ein bisschen Silo-artig sozusagen. Ne? Wäre das so eine passende Metapher? Oder so quasi 4 Experten und Expertinnen quasi an einem Tisch? Ne? Jeder hat nur so eine spezielle Fähigkeit?
Ja, genau. Du hast eigentlich so richtig schön von diesem T-Shape-Team genau erstmal das T in die Mitte. Und diese große Breite, die musst du dir eigentlich sehr, sehr schön erarbeiten. Und in diesem Spiel gibt's halt so einen Sprechtoken, wenn man so will. Also der heißt, glaube ich, im Originaltext so Two-Token. Das heißt, du hast so eine größere Figur. Und wenn ich sage, Mensch, Julian, jetzt beweg doch endlich nach Norden, darf ich das nicht tun? Aber ich kann diesen Two-Was-Token nehmen und dir die ganze Zeit vor die Nase halten, auf den Tisch klopfen. Dann weißt genau, du, ich will was von dir, aber nicht genau was. Das heißt, du musst nochmal deine Sinne schärfen und überlegen, was könnte der Sebastian jetzt von dir wollen?
Okay, wow. Also da muss ich quasi alle vier Spielfiguren im Blick behalten. Ich muss natürlich auch gucken, wie sich so die Projektlandschaft oder dann eben das Einkaufszentrum so entwickelt. Das ist ja dann auch jedes Mal anders. Und ich muss dann auch gucken, okay, bin ich irgendwann am Zug, werde ich gebraucht? Besonders dann, wenn jemand mir den Token auch noch irgendwie vor die Nase setzt, ja?
Genau.
Dann muss ich also relativ zügig schalten. Okay, und wir dürfen nicht reden. Verstanden.
Genau.
Das heißt also, 3 bis 15 Minuten hast du schon erwähnt. Wie entwickelt sich das Spiel dann und die Flow-Momente? Also was passiert so, wenn du das jetzt mit den Teilnehmenden
spielst? Genau, also ihr habt ja praktisch dann, also alle Spieler haben schon ein gemeinsames Ziel. Das heißt nämlich, ihr müsst in so ein Einkaufszentrum, man muss eine bestimmte Ausrüstung besorgen. Und in dem Moment, wo ich die Ausrüstung habe, gehen da halt so Alarmanlagen los und ich muss halt gemeinsam wieder aus dem Einkaufszentrum raus. So, das wissen alle und es ist auch bekannt, wer welche Fähigkeiten hat. Also die liegen praktisch tatsächlich vor einem. Und dann, wie du schon erwähnt hast, genau, dann darf ich halt nicht reden. Und die Zeit läuft halt immer ab. Ich habe so eine kleine Uhr und die kann ich halt immer umdrehen. Das sind immer genau 3 Minuten. Und das Spiel bietet halt so Möglichkeiten, dass du es halt maximal 5-mal verlängern kannst. Mhm. Und immer wenn du das verlängerst, hast du zum Beispiel auch so die Möglichkeit, einfach mal dein Verhalten zu reflektieren, was du gemacht hast. Das ist so die einzige Möglichkeit, wo du dann reden darfst.
Ah, genau, da darf man dann reden und sagen, Mensch, du, ich habe den Token irgendwie 5-mal oder hey, hast du gesehen, hier links ist nochmal.
Ja, genau. Ja, da kommt aber auch schon gleich das nächst Spannende rein. Also sobald du dann praktisch die Zeit einmal verlängern kannst, kannst du in die Retrospektive gehen, aber die Zeit wird nicht gestoppt. Das heißt, diese nächste Zeit läuft komplett und natürlich, jetzt kannst du dir vorstellen, ich kann natürlich jetzt 3 Minuten über Verbesserungsmaßnahmen reden, dann ist das Spiel aber zu Ende, weil ich wahrscheinlich mein Ziel nicht erreicht habe. Und da merkt man so ganz, also das ist so das erste Spannende, wo man einfach auch schon mal merkt, okay, wie interagieren denn Leute, A, unter Zeitdruck, B, wenn sie eine Verbesserungsmaßnahme rauskriegen sollen, was ja sonst so typischerweise in Retrospektiven auch häufig sehr, sehr lange dauert. Man redet, man kotzt sich aus, aber es kommt nicht so richtig was raus. Das ist da nochmal ganz interessant zu challengen. Und häufig ist tatsächlich die Zeit Ende und das Spiel ist dann aus. Dann sagt man, oh, was ist denn jetzt passiert? Und mit so einer Erfahrung dann vielleicht auch nochmal mit der richtigen Linse von deinem Debriefing Cube, kann man einfach nochmal so gucken, was können wir denn jetzt daraus eigentlich nehmen und nochmal in die nächste Runde gehen? Weil wenn du halt 3 Minuten gespielt hast, da ist noch ein bisschen Luft, das kann man gerne nochmal machen und dann kommt man schnell so eine Schwingung, die Leute lernen so ein bisschen und das ist dann ganz interessant anzusehen.
Okay, aber auch die nächste, ich sag mal, Spielerunde ist ja dann komplett neu, ne, weil die Karten wieder gemischt werden, das heißt also die Projektlandschaft oder das Einkaufszentrum sieht dann wieder ganz anders aus, ja.
Immer
gegebenenfalls auch die Skills, die die einzelnen Teilnehmenden haben, können ja auch nochmal verteilt werden, also dann hast du schon nochmal ein anderes Spielerlebnis. Wow, also die Regeln, okay, das habe ich verstanden. Erklärst du, gibt es da noch irgendwas anderes, was du gerne anmoderierst oder im Vorfeld den Teilnehmenden mit auf den Spielweg gibst sozusagen?
Also ich versuche mich da meistens bewusst rauszuhalten. Also wenn am Anfang keine Fragen mehr sind, wenn ich vielleicht eine gute Geschichte noch dazu erzählt habe, irgendwie deren Projektkontext so eröffnet habe, dass sie alle nochmal die Fragen stellen können, wie war das nochmal mit der Zeit etc., und wird dann im Spiel eigentlich nur als Spielmoderator dann eingreifen, wenn halt jemand bewusst zum Beispiel einen Fehler macht. Also anfängt zu reden oder so, ne? Weil dann wird es irgendwann langweilig, weil klar, damit hast du dann praktisch alle Constraints vom Spiel dann ausgehebelt. Und das braucht man eigentlich gar nicht, weil das ist viel besser, sich so ein Stück zurückzuziehen, einfach mal zu gucken, was passiert denn? Und das finde ich dann halt immer persönlich sehr, sehr spannend, weil das kann man dann, gerade wenn man auch danach nochmal die entsprechenden Fragen ans Team stellt, sehr, sehr gut zur Reflexion nutzen.
Okay, aber ich könnte mir auch vorstellen, also wenn du jetzt sagst, Mensch, maximal 8 Teilnehmende, wenn du jetzt, sag ich mal, 10 in deinem Workshop hast, machst du auch manchmal so, dass dann 2 beobachtende Rollen mit dabei sind, die also auch die Kollegen im Stressmoment erleben?
Das kann man also definitiv mal machen, wenn es mehrere Leute sind. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich müsste tatsächlich mal gucken, ob das wirklich bei 8 die Grenze war vom Spiel. Aber das ist so eine ganz gute Größe, mit der man spielen kann, weil das auch typischerweise so Team Größen widerspiegelt. Ne? Das ist meistens so das, was eigentlich ganz gut passt, aber du bist absolut gut unterwegs, wenn du halt sagst, wir haben zu viele oder wir wollen es vielleicht auch nur auf eine bestimmte Anzahl begrenzen, dass man einfach auch 2 Leuten sagt, du beobachtet einfach mal, was passiert, macht euch mal ein paar Notizen und dann am Ende die auch nochmal mit so in diese Außenperspektive bei der Reflexion damit einbezieht.
Okay, ja super. Also lass uns mal ganz kurz über diese, ich nenne es jetzt einfach mal so die In-Game-Retro-Momente sprechen. Also man zieht dann ja auf so ein Sanduhrfeld, man dreht die Uhr wieder um, aber dann darf man reden und die Uhr läuft trotzdem weiter.
Genau.
Was sind denn da so typische Rückschlüsse, die die Teilnehmenden also während des Spiels noch ziehen?
Das ist mal ganz unterschiedlich. Also die einen haben zum Beispiel so das große Ziel vor Augen und sagen, du guck mal, es ist viel zu wenig hier aufgedeckt. Wir müssen einfach viel mehr auf diese Lupen gehen. Wir müssen die neuen Räume erkunden und so weiter. Und andere sind dann eher so teilweise die Personen, die so mehr so auf Wege Wert legen. Ne? Die einfach so gucken, du, es macht gar keinen Sinn, wenn du hoch und runter, sondern wir müssen doch zur Tür und so weiter und pass doch mal hier drauf auf. Und wenn ich das schiebe, dann... Und das sind solche Themen, die halt immer ganz, ganz unterschiedlich auftreten. Kannst dir vorstellen, wie in einer normalen Retrospektive, ne? Da gehst du vorher rein und hast erstmal, wenn du die Leute fragst, gar keine Ahnung, was die wahrgenommen haben, ne? Und dieses, was haben andere eigentlich wahrgenommen, deren Realität ist super spannend von außen zu betrachten. Und da gibt's halt eine Vielzahl von Sachen. Also häufig ist es wirklich so zielorientiert, ne? Im Sinne von, wir sind gar nicht so weit richtig unterwegs. Das finde ich schon mal sehr positiv, wenn sie es im Kopf haben. Und wie gesagt, manche verstricken sich dann auch in irgendwelchen Kleinigkeiten, die teilweise dann gar nicht so relevant sind und sagen, ja komm, lass schnell weiterspielen einfach, wir brauchen die Zeit. Ne? So das Typische, was man kennt, wir müssen Features machen, Feature und können eigentlich nicht reflektieren. Und man kann überall eigentlich so zu fast jedem Retro-Punkt da drin dann was zur Realität ziehen.
Genau. Und das wäre nämlich meine nächste Frage. Also was sind denn dann tatsächlich so die Debriefing-Fragen oder die Rückschlüsse, die man jetzt also quasi von der Spielebene... Ja, man hat, also es ist ja ein sehr actionreiches Spiel auch, ne? Zeitdruck, man darf nicht reden, man versteht vielleicht gar nicht, wenn dieser Token vor einem ist, okay, was ich als nächstes, also was überhaupt der Kollege oder die Kollegin von mir will in dem Moment, ja. Man übersieht dann Dinge vielleicht. Also was reflektierst du denn mit den Teilnehmenden so nach dem Spiel?
Also nach dem Spiel wäre sowas ganz Typisches, dass man bei der Retrospektive einfach mal auf grundsätzlich drauf eingeht, haben wir das denn bei uns im Arbeitsumfeld? Also reflektieren wir denn überhaupt unseren Weg, wie wir zusammenarbeiten. Und das wäre zum Beispiel mal so ein Thema. Das andere auch sehr stark so auf die Emotionsebene. Also wie hast du dich denn jetzt einfach damit gefühlt? Nur mal ein Beispiel. Ich habe das auch mit der Familie gespielt. Und zum Beispiel mein Vater ist natürlich schon etwas älter. Der sagt zum Beispiel, ich finde das gar nicht so toll, diese Art, dass jeder alles machen kann. Können wir das nicht nach Reihenfolge machen? Und wenn wir jetzt mal in die Projektwelt gucken, es gibt auch manche Leute, die halt sagen, ich verstehe das vom ganzen agilen Umfeld, aber das ist nicht meine Arbeitswelt. Ja? Und so kann man zum Beispiel auch mal reflektieren, wie fühlt man sich eigentlich mit dem, dass alles so ein bisschen unbeständig ist. Ne? Das Spielfeld ist nicht klar, das Projekt ist nicht klar. Oh, wir müssen erst so ein Teambuilding on the fly machen. Wie kriegen wir überhaupt so eine nonverbale Kommunikation hin? Und lauter solche Themen. Also das ist ganz, ganz, ganz reichhaltig wie so ein großer Blumenstrauß. Man muss eigentlich nur so nur abpflücken.
Ja, spannend. Naja gut, und du hast ja erwähnt, also diese Skills, also im Spiel jetzt, ja, welche, ich sag mal, Features ich benutzen darf, Rolltreppe oder Lupe, ob ich nach Norden oder nach Süden ziehen darf, das liegt ja tatsächlich ja immer vor den Teilnehmenden. Ja, also man kann das ja zu jeder Zeit sehen.
Genau.
Selbst das ist ja im Projektleben noch nicht mal gegeben, ne? Dass ich jemanden angucke und quasi sei es Skillset oder seine Herangehensweise an Fragestellungen sofort parat habe. Ne?
Ja, und da kann man auch Variationen einfach spielen, die, wie du schon sagst, die manches Mal auch im Projektumfeld sind. Man könnte sagen, was bedeutet es denn, wenn ihr jetzt nicht wisst, was der andere kann? Man könnte die Sachen einfach mal verdecken. Genauso kann man einfach mit anderen Sachen mal so variieren. Manchmal vielleicht von Runde zu Runde, man switcht mit den Fähigkeiten. Also plötzlich kann ich nicht mehr die Rolltreppe fahren, sondern der andere. Hat das irgendeine Bedeutung für den Ablauf? Aha. Was für Bedeutung hat es dann für die Realität? Hat das welche? Ja, nein, vielleicht. Und einfach nur dieses mal die richtige Frage stellen, kann da durchaus helfen. Und so mein Gefühl ist immer sehr stark, erstmal so in diese Emotionen reinzugehen. Das finde ich halt sehr, sehr wertvoll.
Was gibt's da noch für Variationen, die du mit deinen Teilnehmenden gerne spielst? Also quasi die Skills mal austauschen. Was gibt's da noch für Versionen?
Ich muss sagen, sonst von den Versionen drehe ich erstmal gar nicht so viel, weil es ist für die ziemlich anstrengend, wenn man mal 1-2 Runden überhaupt spielt. Also persönlich, auch wenn ich selber spiele, das Spiel ist wirklich ein bisschen herausfordernd, weil man eben nicht so diesen ruhigen Ablauf hat. Und das ist schon persönlich gesehen ziemlich schwierig und das lasse ich die ganz gerne erstmal machen, damit die so ein bisschen Stabilität in diesem volatilen Umfeld halt haben. Und dann kann man einfach mal drüber auch reden, was für Änderungen würdet ihr denn jetzt gerne machen am Spiel, um vielleicht was anderes hinzubekommen? Und häufig kommt dann, ja, wir können ja miteinander reden. Dann sagt man, okay, was denn noch außer miteinander reden? Und das ist so ganz interessant zu gucken, auch was die Teilnehmer dann selber für Ideen haben und es gerade halt nicht vorzugeben.
Okay, und was sind so deine Dinge, die dir so in den Sinn kommen? Was sind denn so Tweaks oder Hacks oder kleine Verbesserungen, die die Teilnehmenden am Spiel, aber dann natürlich auch reflektiert in ihrer Arbeitswelt dann nach so einem Impuls mit Magic Maze so angehen?
Also ich glaube, so zwei Sachen sind wirklich häufiger in der Reflexion. Das ist einmal das Thema mit der Reflexion über den Prozess gekoppelt mit dieser Zeit. Ne? Also Retrospektive, ja, schön und gut, aber dass man die halt in einem bestimmten Verhältnis mit einem bestimmten Outcome halt haben sollte. Das ist nochmal sowas, was häufiger wächst. Und das Zweite ist, tatsächlich, dass manche Umfelder halt sehr volatil sind. Ne? Und dieses, es ist halt ein Brettspiel, ja, es ist ein normales Spiel, aber dieses Umfeld ist halt jedes Mal irgendwie anders und du musst halt komplett drauf reagieren. Und das ist so häufig was, wo dann Teilnehmer wirklich reflektieren und sagen, Moment mal, das ist bei uns in der Realität gar nicht so oder ja, das trifft's ganz gut. Und wenn man sagt, oh du, das trifft die Realität gar nicht, aha, ist ja interessant. Und dann kann man einfach so über andere Mechanismen, kann man mit Kneffen Framework mal gucken oder ein Stacy, wie ist denn das? Und dann einfach fragen, du, ist zum Beispiel so ein agiles Vorgehen bei euch wertvoll? Was bringt es euch? Und über so eine Schiene einfach nochmal kommen. Und das ist so, aber wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich, da wirklich so mit Fragen arbeiten und häufig so ein bisschen mal versuchen, dieses Nichtwissen mitzubringen. Ne? Also mal ganz blöde Sachen fragen, da kommen für dich dann immer ganz gute Ergebnisse raus.
Ja, absolut, absolut. Du, und gibt's da noch andere Dinge, sei es jetzt Aktivitäten oder Impulse, die du setzt, die sich besonders gut vor oder nach einem Magic Maze Spiel eignen?
Also was ich ganz gerne manches Mal mache, das ist aber wirklich immer so ein bisschen floating und immer am Ausprobieren, ist, ich versuche halt wie im Liberating Structures, wie es da so Strings gibt, das auch mit Spielen manches Mal zu machen. Also wenn zum Beispiel jemand da drin bestimmt, sagen wir mal, ein bisschen versucht hat, das Ruder an sich zu nehmen, dann könnte man zum Beispiel nachher einfach mal gucken, wenn man so die Teamrollen von Belbin hat, habe ich zum Beispiel da einen Koordinator drin, habe ich da eher einen Umsetzer, Perfektionist, dass man also das Team einfach sich nochmal aufstellen lässt oder vielleicht auch so mit den Moving Motivators nochmal arbeitet. Ne? Also es ist ja ganz spannend, was hat denn wo am besten geklappt und was für Motivatoren haben die denn einfach, um das nochmal so zu reflektieren. Oder vielleicht auch mal zu fragen, hey, was für ein Skillset oder was für ein Motivationsset müsstet ihr denn haben, damit es vielleicht besser geht? Und so nochmal eine andere Reflexion einfach anzustoßen.
Ja, okay, wow. Und all die Sachen, die du erwähnt hast, die verlinke ich einfach in den Shownotes. Ja, vielleicht gibt's mal die ein oder andere Podcast-Folge dann quasi nur den Moving Motivators oder zu Team-Sachen. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Sag mal, gibt's denn sonst noch irgendein ganz besonderes Erlebnis mit Magic Maze, das du mal hattest, als du es gespielt hast oder beobachtet hast, das du mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen kannst?
Ja, also da tatsächlich, als ich das mit der Family gespielt habe, ne, also mein Sohn sitzt da, Oma sitzt da, Opa sitzt da und gut, die Kleine hat nicht so richtig mitgespielt, aber mein Sohn hat das total verstanden und mochte diese Art und Weise immer mitzuspielen und mein Vater irgendwie gar nicht. Und das fand ich halt so sehr spannend, wo ich gedacht habe, vielleicht ist tatsächlich so ein Generationsthema in einer bestimmten Art und Weise, wie ich an Sachen herangehe. Und das war für mich so, dachte ich so, wow, okay, vielleicht ist das tatsächlich auch so ein Stück weit dieser Gedanke, früher habe ich eher so sequenziell entwickelt, die Welt war beständiger, ne? So mein Vater, für den war das früher, das war alles relativ klar, was er machen konnte. Und heute, wenn ich so manchmal denke, gut, mein Sohn konnte irgendwie das Tablet entsperren, bevor er laufen konnte, ne? Und das ist so eine ganz andere Welt, die vielleicht auch mit dieser Umgebung anders umgehen kann. Und das war für mich so ein, finde ich schon ein sehr interessantes Erlebnis, einfach so vom Draufgucken, wo ich sage, oh, das habe ich aber immer bei mir, weil das ist halt wirklich faszinierend gewesen.
Ja. Ja, spannend, spannend. Ja, super. Mensch, da haben wir jetzt einiges über Magic Maze gelernt. Vielleicht noch so zwei oder vielleicht drei abschließende Fragen. Also die erste wäre, was macht das Spiel für dich aus? Ja, also jetzt, wo wir es gehört haben, wie es funktioniert, die Mechanik, was Teams da für sich dann erschließen und reflektieren können. Aber was ist so die geheime Zutat von Magic Maze?
Die geheime Zutat. Ich persönlich finde ich Magic Maze adressiert halt ein besonderes Thema, nämlich das der Teamkonstellation. Und wenn wir jetzt so ein Unternehmen gucken, Teams ist für mich immer so das Nukleus eines jeden Unternehmens. Also wenn ich gute Teams habe, auch mehrere gute, dann komme ich weiter. Es gibt natürlich viele andere Spiele oder Simulationen auch, die das auch adressieren. Insofern ist es für mich da schon ein weiteres, was mir jetzt persönlich halt Spaß macht. Die geheime Zutat. Also ich glaube, diese Kombination, es ist ein Brettspiel mit, es gibt keine klassischen Runden, ist schon so ein immer wiederkehrender Punkt, wo ich wirklich sagen würde, dass es auf jeden Fall ein Punkt ist, definitiv zu spielen, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist und sehr gut reflektiert.
Ja, spannend. Und ich, als du das so erzählt hast, dachte ich mir, naja, auch das könnte man ja dann übertragen in die Projektwelt, ne? Also wo ist denn unsere Fixed-Time-Box, sei es der Projektplan, wie gehe ich denn damit um, ne? Wenn die Zeit, die Deadlines nahen, ne? Wie ist das mit dem Zeitdruck? Also spannend, ja. Okay, wow. Vorletzte Frage, Sebastian. Was ist so dein ultimativer Facilitation-Tipp? Also vielleicht jetzt nicht nur für Magic Maze, aber was ist so dein Moderationstipp, den du vielleicht jemandem mitgeben möchtest, der oder die ganz neu im Moderieren ist von Agile Games oder Serious Games im Allgemeinen? Was würdest du denen zurufen?
Oh, da würde ich, glaube ich, so Dreigespann irgendwie nehmen. Also A ist einmal so das Thema Freundlichkeit und Offenheit ganz am Anfang. Ich meine, jeder, der mal beim Agile Games Track war und dich gesehen hat, weiß, was ich jetzt, glaube ich, meine. Also diese Herzlichkeit, einfach auch dieses Einladungsbasierte ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Dann vielleicht zu jedem Spiel so ein Stückchen eine Geschichte zu haben oder irgendwie den Kontext herstellen zu können. Also wirklich diese Anschlussfähigkeit, vielleicht auch, dass wenn ein Manager kommt, der sagt, Spiele ist doof, halt das Vokabular anzupassen, sagen, wir machen mal eine Simulation über, kann durchaus besser sein, als sagen, komm, wir spielen mal irgendwie mit vier verrückten Einbrechern in einem magischen Labyrinth.
Genau.
Und ich glaube, das Letzte ist sehr stark nochmal gucken, dass man nicht zu stark in das Spielgeschehen eingreift, sondern eher so fragend, wie so ein Trainer vom Spielfeldrand eher zuguckt und mit gezielt einfachen Fragen versucht, so ein Stück weit die Reflexion wirklich anzukurbeln. Wäre jetzt drittens, und natürlich dann irgendwie ein Debriefing, ist klar, das würde ich jetzt da so mal mit rein verwursteln, so starten mit den Fragen halt. Ja? Und ich glaube, damit bist du eigentlich so ganz gut, wenn du es als Framework oder Rahmen nimmst, kommt es, glaube ich, ganz gut rum.
Absolut. Ja, super. Ja, klasse. Mensch. Und wer jetzt Lust bekommen hat, dich und Magic Maze mal zu erleben, wann gibt's denn die nächste Gelegenheit? Im Übrigen, die werden wir auch gemeinsam gestalten, vermutlich. Oder hast du vorher noch eine Veranstaltung?
Wir werden die tatsächlich gemeinsam veranstalten. PM-Welt, jetzt haben wir vorhin schon überlegt, ne? 21.04. war es in München.
Genau.
Das heißt, da einfach zur Messe kommen, das ist, glaube ich, schon... Bin mir nicht ganz sicher, aber letztes Mal waren es irgendwie um die 600 Teilnehmer. Ich glaube, es werden mehr. Und solange das Coronavirus nicht zuschlägt, werden wir, glaube ich, da sehr, sehr viel Spaß haben. Und wer es ausprobieren will, sehr, sehr gerne, werden Spiele dementsprechend auch dabei haben.
Schön, prima. Wow, Mensch, also Sebastian, vielen, vielen Dank für diese ganzen Details, auch so ein bisschen hinter die Kulissen von Magic Maze, aber auch so, wie du das moderierst und wie du dann eben diese Anschlussfähigkeit herstellst, gucken zu können. Ich sag erstmal danke nach Augsburg.
Sehr gerne, ich danke dir, Julian, und wir werden uns spätestens dann bei der PM-Welt definitiv sehen.
Perfekt, ich freue mich darauf. Ja, und an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es sind einige Folgen des Serious Games Podcast bereits online. Hört da einfach mal rein. Bis zum nächsten Mal, ihr euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.